Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf das AT&T Pebble Beach Pro M, beziehungsweise wir fokussieren uns natürlich auf das, was die Pros gemacht haben an diesem Wochenende, und da hat Daniel Berger vor allen Dingen abgeräumt. Er hat sich in einer spannenden Schlussrunde am Ende durch ein Eagle, beziehungsweise eigentlich durch zwei Eagles auf der ganzen Runde, eine relativ weit vorne und eins ganz am Ende, durchgesetzt und sich diesen Turniersieg geholt. Hat einen super tollen Putt gelocht, über den euch unsere Expertin Desiree Wolf sicherlich gleich eine ganze Menge erzählen kann. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, Daniel Berger, der Mann, der ja eigentlich sowas wie chronisch unterschätzt ist. Das hat er auch selber so ein bisschen dann nochmal thematisiert auf seiner Pressekonferenz hinterher. Wir hören diesen O-Ton einfach mal als erstes rein.
I do feel like I'm underrated, but that's okay with me. I just think it puts a little chip on my shoulder, which is totally fine. I think, you know, a lot of the guys that they give credit to deserve credit, but you know, I've been pretty consistent and I've accomplished a lot, you know, for the short amount of time that I've played out here on tour. And you look at some of the other guys and what they've accomplished, I'm kind of right in line with that. So I just want to continue to get better. I feel like my goal has always been to be the number one player in the world. And, you know, some people will laugh at that, and that's fine. But that's something that every day I wake up and I strive for.
Und er schafft es ja auch relativ oft. 152 PGA Tour Starts, 4 Siege jetzt schon. Das ist keine so schlechte Quote. Und er ist ja auch erst 27.
Ja, Daniel Berger gehört ja zu der berühmten College-Abschlussklasse, zu der auch unter anderem ja Jordan Spieth gehört. Und hat dann natürlich im Vergleich zu seinen Kollegen zeitweise so ein bisschen nicht ganz so viel Beachtung erfahren. Was aber übrigens bei Berger auch daran liegt, dass er auch einfach viel mit Verletzungen draußen war, Handgelenk und solche Scherze. Und also sprich, der hat einfach auch mengenmäßig nicht ganz so viel gespielt wie die anderen und hat sich jetzt seit der Covid-19-Unterbrechung da wirklich äußerst solide verkauft. Hat er dann auch gleich das Congressional gewonnen letztes Jahr nach eben der Unterbrechung. Und jetzt schon wieder, und ganz ehrlich, das ist also das Spiel, was er so hat, ist jetzt auch nicht unbedingt, ist nicht ganz gewöhnlich, also gewöhnlich im Sinne von ganz lehrbuchkonform vom Schwung her, aber es ist auf jeden Fall dazu geeignet, solche Turniersiege einzufahren.
Und der Platz, der scheint ihm auch zu liegen. Ich meine, wenn du 4 Eagles auf 4 Runden spielst, ist nicht so schlecht.
Ja, also da muss man bei Daniel Berger aber auch sagen, also erstens nur mal so zur Info am Rande, dafür sind wir ja da. Daniel Berger ist bei Cameron McCormick, das ist der Schwungtrainer eben auch von Jordan Spieth. Und auch Daniel Berger hat einen etwas unkonventionellen Schwung, also etwas. Und McCormick ist dafür bekannt sozusagen, da dann auch nicht zu massiv einzugreifen. Also zu dem gehst du nicht zwingend, wenn du jetzt eine Schwung-Komplettumstellung haben willst, wie das ja andere Trainer manchmal machen. Der hat auch bei Spieth, gibt es jetzt auch Details, ich sage nur Chicken Wings, solche, also nicht zum Essen übrigens, also sprich jetzt Ellbogenhaltung und so irgendwas, gibt es auch Dinge, die da nicht ganz lehrbuchtechnisch sind und die er trotzdem in dem Sinn jetzt nicht komplett wegkorrigiert hat, weil er einfach den Schwung als solches belassen wollte. Und das hat er bei Daniel Berger auch getan. Aber McCormick hat den interessanten Ansatz, den ich ganz großartig finde, dass der Golfer sich so ein bisschen als Künstler empfinden soll. Also sich so ein bisschen see yourself as an artist, war das Zitat, was Daniel Berger auch erzählt hat. Und also da ging es einfach darum, dass er dann so ums Grün rum ein kurzes Spiel mit ihm gemacht hat, gechippt hat und der Trainer gefragt hat, ja, kannst du noch eine andere Chip-Technik oder noch einen anderen Chip? Nö. Und also ungefähr, also es war wohl recht eindimensional. Also Berger hatte da halt eine bestimmte Technik, die ihm gut lag. Und dann hat halt der McCormick ganz lakonisch gesagt, ja, und wie ist es bei anderen Spielern so, wenn du, wahrscheinlich wird er zum Beispiel Mickelson zitiert haben, wenn du dir den so anguckst, so, okay, Also sprich, Defizite schon aufzeigen. und natürlich auch beibringen, aber gleichzeitig auch dieses Auge haben, Auge für wo will ich hin, dieses Visualisieren von Schwungbahnen und dieses Schwunggedanken ausführen, das ist halt auch so eine ganz wichtige Komponente und die kann McCormick offensichtlich wunderbar beibringen. Das hat er ja auch bei Spieth schon ganz wunderbar geschafft und Berger fühlt sich da auch sehr wohl. Das mag also auch noch ein zusätzlicher Impuls sein. A, er ist wieder wirklich absolut uneingeschränkt verletzungsfrei und B, neuer Impuls von altem Trainer. Das kann halt schon sehr viel weiterhelfen alles.
Und dann ist da ja auch noch der ehemalige Teamkollege vom College, der in der letzten Woche vorgelegt hat. Das Waste Management wurde ja gewonnen von Brooks Koepka und der hat ja zusammen mit Daniel Berger Florida State im Team gespielt und die beiden haben jetzt wieder Woche auf Woche gewonnen. Das ist ihnen schon mal passiert. 2017, da hat Berger das FedEx St. Jude Classic gewonnen und Koepka, der gewann dann ein bisschen größeres Turnier, die US Open. Aber irgendwie scheinen die beiden sich so ja, ein bisschen anzustacheln.
US Open kenne ich nicht. Ach so, Koepka, ja stimmt, der gewinnt ja das immer. Ja, also das ist eine lustige Koinzidenz, da würde ich jetzt nicht allzu viel Bedeutung beimessen, ganz ehrlich. Aber es kommen halt immer wieder, also jahrgangstechnisch habe ich ja schon erwähnt, eben Berger, Spieth, Thomas und so weiter in einem Jahrgang, dann Brooks Koepka ist ein anderer Jahrgang, aber eben gleiches College wie Berger. Ich meine, das ist in den USA natürlich sehr, sehr oft so, dass du auch von Augusta hast du ja natürlich vom College die Abschlussklassenleute, die sie dann zum Teil auch mögen oder eben nicht mögen. Wir hatten ja die Patrick Reed-Kollegengeschichte schon ausführlich dargelegt. Und aber jetzt bei Daniel Berger ist es tatsächlich so, also um auch nochmal auf dieses Underrated zu kommen, ja, underrated einfach deswegen, weil er halt einfach auch diese Unterbrechungen hatte und weil er, also bei aller Liebe, aber jetzt, also er hat jetzt halt nun mal nicht irgendwie 4 Major-Siege, so wie das Jordan Spieth und zwar ja schon vor ein paar Jährchen gemacht hat. Also insofern, und auch Justin Thomas hat ja ordentlich nachgelegt. Also jetzt so ganz sich mit denen vergleichen kann er sich zumindest noch nicht. Mhm. Also tut er zwar, aber finde ich, dazu reichen die Ergebnisse noch nicht, die er bisher eingefahren hat. Aber so wie der jetzt zum Beispiel, wenn wir mal über wie bewältigen wir ein Loch 18 in Führung liegend bei einem Turnier sprechen, wo wir ja bei Toni Finau schon mal angesprochen haben, dass es halt gar nicht geht, dass man sowieso im Rückstand liegend war, ist ja bei ihm sogar noch der Fall, dass er dann konservativ mit einem Eisen spielt, dass da auch ja nichts irgendwie ins Wasser geht. Ja, Daniel Berger macht halt genau das nicht, diese zu vorsichtige Spielweise.
Ja, konservativ spielen ist nicht seins, hat er gesagt.
You know, for someone that cuts the ball like myself, it's actually, I feel like it's a relatively easy tee shot because you can start it down the left in the water and you just cut it off the water. And yesterday I just kind of flared it and then today I stepped up there and I want it to be as aggressive as possible. And, you know, I'd rather go down swinging and than making a conservative swing that, you know, doesn't end up really well. And then, you know, the three wood was, like I was saying earlier, one of the best three woods in my life. I've always struggled with, you know, finding a good three wood. It's either good off the tee or good off the deck. But this one I've, you know, really been comfortable with for a long time. And, you know, I just try to be aggressive. I wanted to win the golf tournament. I didn't want to lose it on the last. I just wanted to go out there and try to hit the best shot that I could. And I wasn't going to be conservative on the three wood coming in.
Ja, das war ja dann die Vorlage letztlich dafür, dass er dieses Eagle geschafft hat.
Ja, also hervorragender Schlag vom Fairway, dieses Three-Wood, was er angesprochen hat, was ich übrigens verstehen kann, ist tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich auch manchmal im Kopf. Also wenn du ein Dreierholz hast, mit dem du fantastisch als Alternative zum Driver abschlägst, muss das nicht immer zwingend heißen, dass das dann auch so vom Fairway aus mit demselben guten Gefühl funktioniert und umgekehrt. Also hatte ich zumindest auch schon mal, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Aber viel wichtiger ist ja noch das, was er zu Beginn angesprochen hat, nämlich überhaupt der Abschlag. Das war auch das, worauf ich abgezielt habe. Der Abschlag an der 18, da ist links dieses Element, was eben nicht Feuer ist, sondern eher Wasser. Und der Cut, den er gespielt hat, heißt, dass du den Ball wirklich endlos, gefühlt endlos lang übers Wasser ziehst. Und der dann die Rechtskurve macht und dann auf dem Fairway landet. Und das hat er bilderbuchtechnisch gespielt. Der Mut, das aber dann so rauszuhauen an der 18, wenn es wirklich um alles geht und du weißt, du bist in Führung liegend, zusammen mit dem anderen, der mit dem Ergebnis schon im Clubhaus ist. Also da waren die minus 16 schon drin. Berger hatte die minus 16. könnte man ja konservativ sagen, okay, jetzt bringen wir das erstmal rein und gucken, dass wir ein Birdie spielen. Und er hat da aber wirklich Vollgas gegeben. Und man muss eben auch noch in Rechnung ziehen, das hat er auch so ein bisschen anklingen lassen in dem O-Ton, dass er am Vortag an der 18 den Abschlag halt out of bounds gehauen hat, also völlig verzogen hat. Und insofern könnte man ja denken, dass man da mit so einem ganz kleinen Rucksack der Bedenken an diesen Abschlag rangeht. Und Berger macht dann eben den Boss-Move. Der hat mehrere Boss-Moves hintereinander gemacht. Eigentlich genau genommen 3 an diesem Loch. Der Abschlag war schon wirklich fantastisch. Dann spielt er dieses unglaubliche Dreierholz, von dem er sagt, es war sein bester Dreierholzschlag, an den er sich erinnern kann. Spielt denn gar nicht mal so nah ans Loch, aber eben aufs Grün. Das war einfach wirklich beeindruckend. Und dann den Eagle-Putt noch zu verwerten, wo es dann eigentlich klar war, okay, du spielst den nächsten nah hin und dann spielst halt einen Birdie. Das ist eine sichere Wiese und der zielt und macht halt diesen Eagle-Putt rein. Und das, ich finde, das am besten illustriert hat das Gesicht von Maverick McNealy, der mit diesem minus 16 Jahr führender im Clubhaus war und vielleicht noch gedacht hat, ja, da geht vielleicht noch ein Playoff, wenn Berger jetzt nicht allzu gut spielt auf dem letzten Loch. Und der hat dieses Igel gesehen und wirklich dem ist das Gesicht standen geblieben, würde man bei uns in Süddeutschland sagen. Also der hat wirklich so, okay, krass, irgendwie, also der war wirklich, der konnte es nicht glauben. Und das waren einfach so 3 so Schläge hintereinander an einem Loch 18 und dann mit einem Eagle den Turniersieg mit 2 Schlägen Vorsprung zu holen. Das ist ein Boss-Move. Und da habe ich mir gedacht, und genau das hat Daniel Berger. Und das haben ja manche nicht. Und Daniel Berger ist aber diese Rampensau, der sagt, Druck, mir doch egal. Und deswegen, also underrated, ja, in dieser Hinsicht definitiv. Also wenn der jetzt mal ein bisschen Stabilität reinbringt, kann da durchaus noch Aufsehenerregendes kommen.
Und er ist einer, der beim AT&T Pebble Beach immer gut ist, dreimal gestartet. Oder 3 Top Tens hat er sich da geholt in seiner Karriere, ist öfter gestartet. Aber 3 Top Tens hat er da eingefahren. 2015 war er geteilter 10. 2020 geteilter 5. Und jetzt hat er gewonnen. Also steiler Kurs nach oben für ihn. Und es war sein 4. Turniersieg. Ich hatte es vorhin schon gesagt, in der Geschichte seiner Karriere.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Maverick McNealy, den hattest du eben schon angesprochen, dem da wirklich alles aus dem Gesicht gefallen ist, weil er eben noch gehofft hatte, da ginge noch was. Der war ja als 7. auf die Schlussrunde gegangen, hat sich am Ende auf den 2. Platz immerhin 5 Plätze nach oben verbessert mit seiner 66, also von daher eigentlich schon mal ja, gut Boden, gut gemacht. Patrick Cantlay, das ist einer von denen, oder auch Jordan Spieth, die aus der Führung rausgefallen sind oder aus den vorderen Plätzen dann eben doch am Ende nur geteilte 3. sind. Jordan Spieth, wie letzte Woche, schon wieder oben mitgemischt, aber am Ende eben dann doch knapp unterlegen.
Ja, wobei es am Ende einfach umfasst die Schlussrunde dann doch komplett. Also es war einfach so schade, du hast es kommen sehen, es war dann eigentlich auf den Front 9 fast schon klar, aber da hat man immer noch Hoffnung, dass sich auf den Back 9 noch irgendwas Unerwartetes tut, aber er ist dann schon auf der 3 mit einem Bogey, auf einer 5 mit einem Bogey dann auf plus 1 gegangen, hat dann zwar an dem Par 3, an der 7 ein schönes Birdie gespielt. Aber dann ist ihm auch, also es hat sich durchgezogen, dass er einfach unpräzise war, dass er gerne mal den Bunker hier, das Rough dort mitgenommen hat. Hatte auch keine gute Driving Accuracy Statistik. Und ich weiß nicht, wie viel, 4 von 18 Fairways, das kann nicht sein. Ich habe irgendwas im Kopf, du bist der Zahlenmensch, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat er wirklich einfach weder die Abschläge noch die Eisenschläge so richtig präzise gespielt, wie er das normalerweise kann. Und deswegen ist es also, sagen wir mal so, mit der Tagesform hat er sich dann noch ganz gut irgendwie gerettet. Und vor allen Dingen hat er hinten raus an der 17 und an der 18 dann noch 2 Birdies spielen können, um sich dann mit Patrick Cantlay da auf Platz 3 einzufinden. Ist so ein bisschen, meine, der war in Führung. Er hat auch gesagt, natürlich bin ich enttäuscht, weil es lag in meiner Hand. Also ich war 2 Schläge in Führung, als ich auf die Schlussrunde gegangen bin. Und egal, ob jetzt Daniel Berger eine 65 spielt, das muss ich sozusagen auch können. Also das muss trotzdem reichen, wenn's gut läuft. Und da hat er auch völlig recht. Auf der anderen Seite siehst du aber bei ihm, also er selbst sagt, das hat überhaupt nichts mit irgendwie mentaler Schwäche zu tun, sondern einfach, er hat halt nicht gut genug Schläge gemacht und zwar aber auf jeden Fall schon besser als in den Turnieren zuvor. Wenn es danach geht, würde es dann demnächst mal bedeuten, dass er da einen Turniersieg einfährt. Vielleicht schafft es ja schon nächste Woche bei der Genesis Open, einer seiner Lieblingsplätze dann auch in LA. Und ja, also definitiv aufsteigende Formkurve. Es war halt irgendwie so ein bisschen auch so mitfiebernd enttäuschend, dass er dann den ganzen Sonntag über da so ein bisschen hinterhergehinkt ist und sich da nicht weiter vorne positionieren konnte. Weiter vorne ist uninteressant. Das geht natürlich bei ihm um den ersten Sieg nach wie viel? 3,5 Jahren oder was? Also das ist schon eine lange Zeit.
Nach langer, langer Zeit. Nicht ganz so lang wie bei Martin Keimer, aber schon ziemlich, ziemlich lang für die Verhältnisse von Jordan Spieth. Einer, der auch durchaus mitgemischt hätte oder lange mitgemischt hat und am Ende sicherlich gerne mitgemischt hätte, wenn es dann am Ende um die Wurst gegangen wäre. Aber da hätte Fahrradkette. Wir wissen es ja, was Lothar Matthäus da gerne sagt. Nate Lashley. Geteilter Fünfter letztlich, aber bis zur 16 noch vorne mit dabei. Und was ist an der 16 los?
Ja, oh Gott, das ist Golf, Phrasenschwein, 5 Euro freiwillig, meinetwegen 10 Euro. Das tut dir so weh, ich sag's dir. Also ich saß da auf dem Sofa und gucke in den Fernsehen und dachte mir, oh nein. Also das bereitet einem körperliche Schmerzen. Ist aber, kann halt einfach passieren. 2. Schlag auf ein paar 4 neben's Grün, also nicht auf dem Grün. Er pitcht aufs Grün, ist irgendwie, ist ja gar nicht so weit weg vom Loch. Dann ist der Par-Putt nicht reingegangen, denkst du, ja, okay, blöd, an der 16. ein Bogey ist eigentlich gar nicht so gut, aber das war jetzt wirklich, also ich weiß die Distanz nicht mehr, aber es war so weit unter einem Meter. Ja, und dann hat er diesen Bogey-Putt verschoben. Und dann hast du schon gedacht, oh, und dann war es die gleiche Distanz auf der anderen Seite, ist er dahin, dann hat er den Putt wieder verschoben, ausgelippt und dann dachtest du, oh mein Gott. Und dann hat er also 4 Putts gebraucht, um dann Triple Bogey zu spielen, um die Geschichte abzukürzen und war natürlich mit einem Schlag aus der Führung draußen und aus allem draußen. Also er hat dann auf der 18 auch nur ein Birdie zur Ehrenrettung spielen können und sich dann noch auf diesen geteilten 5. Platz da irgendwie noch hieven können. Aber ey, also der hat mir echt leid getan, der hat auch, war auch kurz davor, alles kurz und klein zu schlagen, er hat sich irgendwie gerade noch beherrscht, hat einmal auf dem Grün mit dem Putter drauf gedengelt, was hoffentlich keine Spuren hinterlassen hat, aber ehrlich gesagt, das konnte ich nach der Performance auch verstehen, was das Ganze nicht besser macht. Und also Nate Lashley, ja, es ist so ein bisschen, also sagen wir mal so, das ist... So ein 4-Putt kann mal passieren, das haben wir auch schon von Rory gesehen und von DJ gesehen in den dunklen Momenten ihrer Karriere. Aber wenn es dir halt passiert, auf Loch 16 in Führung liegend, muss man halt in Frage stellen, ob da so die absolute Konzentration da war oder ob das vielleicht der Grund ist, dass Nate Lashley eben nicht Seriensieger auf der PGA-Tour ist.
Fühlte sich vielleicht zu sicher, er war ja bis zu dem Punkt tatsächlich führender Strokes Gained Putting.
Ja, also
lief zu gut.
Der hat auch wirklich, also mit dem Putten vieles gerettet vorher. Ja. Und aber ich glaube, der hat da wirklich irgendwie den Fokus verloren. Und dann, wenn dann ein Putt mal daneben geht, dann musst du wirklich konsequent Zeit nehmen, Tempo rausnehmen, markieren und wenn er noch so nah am Loch liegt, dich sammeln, nochmal die komplette Pre-Shot-Routine, also die komplette Putting-Routine nochmal durchgehen. Und ja, der macht, also das hat bei ihm ausgeschaut wie bei jedem von uns in jedem Amateurclub, wenn es halt mit dem Putten nicht so läuft. Und zwar jetzt in einem Handicap-Bereich von über 30. Und das ist halt einfach, also, und da weißt du in dem Moment ja, dass du alles weggeworfen hast, was du da an Optionen hattest. Und das tut schon weh. Es hat ihm natürlich am meisten weh getan, aber der Zuschauer leidet da auch.
Aber der Zuschauer sieht dann auch, okay, es geht auch den Profis mal so. Das kann jedem tatsächlich passieren. Du hast eben gesagt, das ist Golf. Es ist auch Golf, wenn man wie Francesco Molinari den Drive nicht trifft.
Ja, das war allerdings ein sehr beruhigendes Beispiel für den Amateurgolfer. Ausgerechnet Francesco Molinari, Major-Sieger, Ryder Cup-Held. Steht am Abschlag in früher Morgenstimmung, es ist kalt, er hat also auch so eine Regenjacke noch angehabt natürlich, weil es da jetzt wirklich frisch war. Er war offensichtlich noch nicht so ganz drin in der Materie und hat sich hingestellt und hat halt wirklich vom Abschlag da den Ball, so ein Flyer, der war so getoppt, keine Ahnung, wo der genau geflogen ist, ist nicht gesehen, einfach nur relativ flach. Und das Problem oder halt das Vernichten ist ja, dass du das sofort dann mit dem Shot-Tracker verfolgt hast und der Shot-Tracker war halt auch irgendwie völlig überfordert. Der hat dann, normalerweise geht er ja in eine sehr hohe, steile Kurve erstmal rein bei so einem Abschlag und der Shot-Tracker macht halt so eine gerade Linie auf dem Boden, so irgendwie völlig verstört und versteht dann nicht, was er da macht, so ungefähr, und hört dann wieder auf. Oh. Und du kannst den Ball auch gar nicht irgendwie verfolgen. Molinari hat es mit Humor genommen und hat es dann quasi weggelacht, weil, ja, was, mein Gott, da brauchst du es auch nicht irgendwie drüber zu brüten. Das ist halt echt so ein Ding, was dir mal passiert, und kannst dich nur froh sein, wenn das irgendwie so an einem ersten Tee passiert, wo jetzt vielleicht nicht irgendwie 5000 Leute stehen, was ja im Moment eh nicht der Fall ist. Wir hatten übrigens nicht nur zuschauertechnisches keinen Zuspruch, sondern ja auch die, also es hieß ja Pro-Am, war aber kein Pro-Am, also die Amateure haben gar nicht mitgespielt, natürlich wegen der Corona-Situation, und es wurde auch nur auf zwei Plätzen insgesamt gespielt, also Spyglass war in der Vorrunde sozusagen Donnerstag, Freitag noch mit drin und dann nur Pebble Beach, also den dritten Platz haben sie dann auch gleich weggelassen, weil du den gar nicht brauchtest, weil ja sonst müssen ja so ein Haufen Leute verteilt werden, wenn die Amateure noch dabei sind. Also war jetzt mal ein anderer Modus, von mir aus können wir nächstes Jahr gerne wieder zur altbekannten Pro-Am-Verteilung zurückkehren, die ja auch so Stars wie Bill Murray, die da echt Lokalkolorit noch mitbringen, da immer wieder blühen lässt. Und also war jetzt schon sehr, naja, dröge ist das falsche Wort, aber sehr neutral professionell, wenn du eben dieses typische eines Pro-Am-Turniers gar nicht hast, weil die M's nicht dabei sind. Das ist halt schade.
Und ein M war auch relativ schnell wieder draußen, nämlich schon nach zwei Tagen, Phil Mickelson. 74 und 80. 80, das schlechteste Ergebnis, was er jemals in Pebble Beach gespielt hat, bei einem Turnier, was er ja schon mehrfach gewonnen hat.
Ja, boah, das mit dem M war,
Ja.
Ich habe gerade echt noch durchforstet, wieso er jetzt irgendwie Amateur sein könnte, aber dann, okay.
Ja, gespielt hat er wie einer, Entschuldigung.
Aber. Nein. Wir deuten das mal, wie du das ja wahrscheinlich gewollt hast, auf den Anfangsbuchstaben des Nachnamens um. Ja, für Mickelson tatsächlich, also der war auch Entschuldigung, aber pisst, also man kann es nicht anders ausdrücken. Also allein, wie er sich da in der zweiten Runde verabschiedet hat, Loch 14 Double Bogey, Loch 15 Bogey, Loch 16 Bogey, Loch 18 ein Quadruple Bogey, wo er sich von plus 4 noch flockig auf plus 8 dann irgendwie hochgespielt hat. Also der, Entschuldigung, aber da hätte ich dann auch irgendwie verstanden, wenn der mal einen Schläger kaputt macht. Ja, kannst du nicht erklären, kannst du auch nicht herleiten. Er hat da schon oft gewonnen. Das ist ein Platz eigentlich total für ihn, nicht wie für ihn geschaffen, aber wo er sich sehr, sehr wohl fühlt. Und er hat einfach, also am zweiten Tag besonders, die 74 am ersten Tag war schon schlecht, also für seine Verhältnisse. Und die 80 am zweiten Tag, ich meine, die ist ja praktisch auf den letzten 5 Löchern entstanden. Da lag even par bis zu Loch 13. Und haut dann innerhalb von 4 Löchern da irgendwie Double- und Quadruple-Bogies raus. Also das ist halt irgendwie, keine Ahnung, warum es den da so zerbröselt hat. Also das ist tatsächlich immer wieder erstaunlich, dass es so routinierte Spieler da erwischt. Aber ich meine, wenn du dir anguckst, ich meine, gut, ein John Daly war jetzt auch dabei, der ist natürlich nicht in der aktiven Form wie Phil Mickelson, der ja trotz seines über 50-jährigen Zustands immer noch wettbewerbsfähig ist. Bei John Daly war es eine 80 und eine 77, das hat auch nicht so wirklich gut funktioniert. Aber ja, hat mich ehrlich gesagt gewundert, also dass es so krass da hinten raus noch läuft, also eben gar nicht läuft, war echt bemerkenswert.
Ja, wird er sicherlich dann für sich auch nochmal aufarbeiten, was da los war. Vielleicht kehrt er dann auch irgendwann komplett der Tour den Rücken und geht nur noch zu den Champions. Da lief es ja neulich deutlich besser. Aber nein, das ist böse und er wird sicherlich auch wieder bessere Tage haben. Phil the Thrill auf jeden Fall. Er kann ja nur gut oder furchtbar.
Ja, also es gibt keine halben Sachen bei ihm. Das stimmt tatsächlich. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, also ob du jetzt da den Cut verpasst um einen Schlag, was auch total nervig ist, oder ob du mal so richtig abkackst, Verzeihung, das ist dann gerade auch schon egal. Ich meine, dann.
Wofür du kein Geld kriegst, ist völlig egal, ne?
So ungefähr, ja. Nee, der ist da wirklich, hat es in Style beendet, wenn auch in der verkehrten Richtung.
Wir werden auf jeden Fall ihn natürlich auch weiter verfolgen, genauso wie den Rest der PGA Tour, wie die European Tour, wenn sie denn mal wieder spielen. Die haben noch eine Woche frei, ne?
Genau, jetzt ist nächste Woche die Genesis und ehrlich gesagt, da bin ich furchtbar gespannt drauf, weil es doch sehr viele Spieler gibt. Es waren nur 3 Spieler aus den Top 20 überhaupt da, was es das Turnier an sich nicht spälern soll. Aber wir hatten ja schon öfter über den Turnierplan an sich gesprochen und wie dicht gedrängt er ist. Und es kommen jetzt eben einige Highlights. Und du musst im Prinzip eine Woche Pause machen. Und also böse formuliert, da hat sich jetzt dieses etwas kastrierte, also von den Amateuren weggenommene Pebble Beach fast angeboten, obwohl dieser Platz, ehrlich gesagt, ich war ja da schon vor Ort, wenn auch leider nicht spielend. Ich war auch da so unten am Strand und sehnsüchtig hochschauend, weil ich mir den Platz da tatsächlich nicht leisten konnte zu der Zeit. Und jetzt könnte ich es übrigens auch nicht. Und ja, und das ist einfach, das ist ein totaler Sehnsuchtsort und das ist natürlich wunderschön. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich mal da auf diese Monterey Peninsula zu begeben, Carmel anzugucken und eben auch Pebble Beach wenigstens mal hinzufahren und mal zu gucken. Und da an dem Strandabschnitt, das ist wirklich fantastisch schön, aber von größerem sportlichen Wert wird aus meiner Sicht deutlich das Genesis sein. In LA werden wir einige Spieler jetzt wieder dazustoßen haben, die da etwas höher gerankt sind und ein größeres Teilnehmerfeld, also ein größeres hochklassiges Teilnehmerfeld dann dadurch entstehen lassen. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und danach geht es eben dann im Wochenrückblick muss weiter mit WGC und so weiter, mit Großereignissen. Also die Pause jetzt gemacht zu haben, ist jetzt auch nicht so ein doofer Move tatsächlich.
Das stimmt. Es kommt noch einiges. Es geht Schlag auf Schlag. Zunächst mal da, wo John Steinbecks Geschichten spielen. Also für alle Literaturfreunde habt ihr dann auch noch was gelernt hier bei uns in der Sendung.
Wow, Malte, ja, meine Güte.
Canary Row, ja. Englisch-Leistungskurs. Irgendwann schlägt er doch nochmal durch. Ich wusste, dass ich irgendwann nach 30 Jahren das mal wieder nutzen darf.
Ja, ja, aber das sind wir jetzt ja schon nicht mehr. Die Woche ist ja schon vorbei.
Das stimmt, nein. Aber wir hatten keine Vorschau-Sendung, von daher musste ich es jetzt loswerden.
Ja, 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 natürlich, natürlich. Nein, wir freuen uns, glaube ich, beide auf diese kommende Woche und schauen uns dann da mal an, was passiert und wie da die dann da auftauchen, auch tatsächlich ihr Spiel auf den Platz bringen. Also ich bin da sehr, sehr gespannt und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie Jordan Spieth sich jetzt weiterentwickelt nach 2 sehr, sehr guten, wenn auch dann doch nicht Turniersiegen, Sonntagen. Könnte ja der Durchbruch auch in LA kommen.
Vielleicht kommt er, ihr werdet es hören auf jeden Fall dann, wenn es passiert oder wenn es nicht passiert, am Montag bei Nur Golf. Da sind wir nämlich wieder für euch da, werden natürlich über das Turnier ausführlich sprechen, hier bei uns im Podcast auf meinsportpodcast.de. Und damit ihr es nicht verpasst, abonniert ihn doch einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden in Sachen Golf. Danke, Desiree.
Sehr gerne.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.